Hallo bei Steilklatsch, dem Rhein-Main-Fußball-Talk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind eure Gastgeber, die größten Backstreet Boys-Fans der 90er, Metin und Mike.
Mike.
Jawohl. Hallo, Metin.
Hi.
Du bist doch von den Backstreet Boys eher so der Brian oder der Kevin gewesen, oder? Von der Frisur her.
Jetzt stellst du mir Fragen, was weiß ich denn, wie die geheißen haben? Also ich weiß Backstreet Boys und ein paar Lieder, aber jetzt weiß ich nicht, wer Brian oder Kevin war. Also ganz ehrlich.
Du musst nur dein Foto anschauen, was du jetzt in die Story gestellt hast, 20 Jahre her. Und dann gehst du jetzt einfach nochmal auf Google und gibst Backstreet Boys ein, quit playing games, dann gehst du nach der Frisur. Dann weißt du ganz genau, wer du warst.
Okay, dann versuche ich das nachher mal.
Apropos Backstreet Boys, 90er Jahre. Und da haben wir, glaube ich, jetzt auch einen Gast, der mit Musik auch einiges anfangen kann. Metin, willst du mal vorstellen, bitte?
Ich kann das gerne machen. Du hattest im Vorgespräch zwischen uns beiden gesagt, es gibt kaum Fußballer, die tanzen können und Fußball spielen können. Das hast du vorhin gesagt, richtig?
Da können wir gleich gerne näher drauf eingehen. Also ich kenne ganz, ganz wenige Fußballer, die tanzen können und Fußball spielen können. Die
wenigsten, ich kenne einen, Tänzer den oder Fußballer. Ich kenne einen und den haben wir heute mitgebracht. Das ist nämlich der Walid Mokki Mokhtari.
Mokki, Moin. Gude. Moin, Gude. Grüß dich, Metin. Grüß dich, Mike.
Servus, mein Grüß Lieber. Dich. Bevor wir mit der Musik anfangen, Mokki, du hast gestern Geburtstag gehabt für unsere Zuhörer. Der Mokki ist 38 Jahre alt geworden. Happy Birthday, mein Lieber. Happy Birthday.
Dankeschön, danke.
Alles Herzlichen Gute. Dank.
Danke.
Gerne. Da muss ich auch noch mal kurz eingreifen. Wir hatten letzte Woche ein Geburtstagskind. Metin, du bist letzte Woche 44 Jahre alt geworden.
Das ist richtig.
Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Der sieht ja noch sehr jung aus. Hier, Metin, alles gute Nachricht.
Das ist doch abgesprochen. Ja. Das war doch
hör mal,
abgesprochen.
Hör mal, alles gute Nachricht. Der nächste Iftar geht auf mich.
Okay, auf jeden Fall.
Okay, gut. Also, Michael Jackson, Mokki, ne? Ist so dein Ding gewesen.
Ja, ihr habt da gerade was vergessen. Da gibt es ja ein Lied, Human Nature. Looking out across the night time. City with a sleepy eyes. Hershey boys. I shake my window. Approaching you since size. Ihr müsst immer why sagen. If they say why.
Why?
Why?
Then I'm dancing human nature. Why?
Why?
Ja, das ist Michael Jackson. Das macht Michael Jackson aus.
Boah.
Ja, das also, ist Michael
Jackson. Du willst mir
sagen,
du willst mir jetzt gerade sagen, dass du tanzen kannst, dass du singen kannst und Fußball spielen. Und Fußball spielen halt auch ein bisschen höher, ne?
Ja.
Krass.
Also du hast, also mich hat er gerade geplättet. Also das mit dem Singen wusste ich echt nicht, safe nicht. Ich habe von ihm nämlich online, also auf seinen Instagram- oder Facebook-Seiten, habe ich Videos gesehen, wie er Michael Jackson nachgemacht hat, den Tanz brutal, richtig, richtig gut. Und ich hatte auch schon mal gehört von ehemaligen Mannschaftskollegen von Mokki, dass er da auch wirklich Gas gegeben hat in der Kabine mal und so. Das habe ich schon gehört gehabt, ja. Wahnsinn. Also, Allround-Talent.
ja, also, du warst schon bei Supertalent wahrscheinlich und bei den ganzen anderen Casting-Geschichten, oder, Mokki?
Nee, war ich nicht, aber die Spieler haben mich damals, zur damaligen Zeit, immer aufgefordert, dahin zu gehen. Hier, du musst doch dahin gehen, du musst doch zu DSDS, du musst doch, was das so für Plattformen gab, sollte ich hin, aber... Ja, wir haben damals Fußball gespielt auf einem guten Niveau und wo soll ich denn da noch hin?
Das ist wohl wahr. Apropos gutes Niveau. Mokki, ich meine, ich weiß und kenne deinen Werdegang, die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch, der Mike natürlich auch. Aber vielleicht kannst du kurz in ein, zwei Sätzen mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du gemacht hast.
Ja, ich bin der Walid Mokhtari, bin jetzt gestern 38 Jahre alt geworden, komme aus Ornheim ursprünglich. Bin mit 6 Monaten von Marokko nach Deutschland gekommen, also praktisch als kleines Baby, bin hier aufgewachsen, habe mich hervorragend hier in Deutschland entwickelt, habe dann, mein erster Jugendverein war SV 07 Raunheim und bin dann irgendwann mal von SV 07 Raunheim zu Kickers Offenbach gewechselt, wo ich 2 Jahre gespielt habe, dann zu Eintracht Frankfurt, da habe ich auch 2 Jahre in der A-Jugend gespielt und dann habe ich so meine Entwicklung im aktiven Bereich gemacht. Dann ging es nach Jan Regensburg, von Jan Regensburg zur VfR Mannheim, von VfR Mannheim zum SV Wien und dann irgendwann mal wieder zu Kickers Offenbach.
Und dann ging ja die Reise auch noch ein bisschen weiter über FSV Frankfurt, unserem ehemaligen gemeinsamen Verein, wo ich auch in der A-Jugend gespielt habe. SVW war auch dabei, glaube ich, ne, Mocki?
Ja, ich bin dann von Offenbach zu FSV Frankfurt gewechselt und habe dann aus persönlichen Gründen dann mit 27 wirklich aufgehört. Und irgendwann hat mich ein ehemaliger Mitspieler von mir angerufen, Ramazan Yildirim, der dann damals seinen Fußballlehrer gemacht hat und beim VfB Lübeck Trainer war, und hat mich nochmal dazu überredet, in Lübeck nochmal bei ihm zu spielen.
Ja, das hatte ich in dem der Erläuterung in unserem Instagram-Post, hatte ich ja die Station ein bisschen reingeschrieben. Wie kam es denn dazu, Mocki, willst du darüber was sagen, warum du eigentlich schon relativ früh aufgehört hast?
Ja, das ist also, Fußball ist wirklich ein Scheißgeschäft. Ich habe 5 Jahre in der zweiten Liga um Abstieg gespielt und man hat mit mir als Spieler und zur damaligen Zeit die Funktionäre haben mit mir einfach ein Spiel betrieben, was nicht menschlich war. Und ich irgendwann mal so die Lust am Fußball verloren habe, wo ich gesagt habe, mir selber so mit 27, hier, hör auf, sonst wirst du krank.
So schlimm?
Das war so schlimm, ja.
Okay, das ist natürlich krass, weil wenn man jetzt in deinem Umfeld sich umhört und dich auch so ein bisschen kennt, weiß man eigentlich, dass du absolut fußballverrückt bist, ne? Das ist natürlich sehr traurig, sowas dann.
Ja, das wissen sehr wenige. Also wir haben damals, wollten wir das auch ganz groß rausbringen, den Kicker und so, aber das hätte mir am Ende hätte es mir dann geschadet und dann haben wir das nicht gemacht. Aber es sind wirklich sehr viele Sachen vorgekommen, wenn man sieht, also in den Jahren, wie ich Fußball gespielt habe, und auf einmal spielst du von der zweiten Liga nicht mehr, ja. Also ich habe dann nicht mehr dritte Liga gespielt, nicht mehr Regionalliga, ich habe einfach keine Lust mehr gehabt. Und mit 27, das ist das beste Fußballalter.
Eigentlich schon, ja.
Mocki, um da nochmal kurz eine Frage zu stellen, weil das hört man häufiger, dass man, wenn man hochspielt, jeden Tag trainiert, 2-3 Mal in der Vorbereitung auch täglich trainiert, dass man da auch diesen Spaß verliert. Wer hat dich aufgefangen, beziehungsweise wie bist du damit umgegangen? Weil das ist ja schon sehr ein sensibles Thema und ich glaube, also mich interessiert das definitiv, wie du da rausgekommen bist.
Also wie ich da rausgekommen bin, ich bin wieder in den Alltag gegangen, ja, habe ja vorher, wo ich bei Kickers Offenbach gespielt habe, habe ich in Oberrath gewohnt, und wie ich beim FSV Frankfurt gespielt habe, habe ich in Bornheim gewohnt, 2-3 Jahre.
Geil, Bornheim ist geil.
Ja, Berger Straße, und ja. Ich tue die Leute dort sehr mögen, und die mögen mich auch dort auf der Berger Straße.
Das glaube ich.
Weil ich war jeden Tag dort und hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine Lebenserfahrung, die man nicht vergisst. Aber desto trotz bin ich wieder zu meinem Heimatort Raunheim gezogen, ja. Habe mir da was gekauft, ja, mit den Ersparnissen, wo man so als Fußballer gemacht hat. Also habe mein Geld da schon gut angelegt, so dass ich einen Grundstein geschaffen habe für mein Leben. Ja, und bin dann halt in den Alltag wieder. Habe dann erstmal gesagt, okay, ich muss jetzt mal meinen Trainerschein machen, und wurde dann irgendwann mal Trainer. Ja, so hat sich das dann entwickelt, und aufgefangen habe ich, dass ich nach 5-10 Jahren dann wirklich wieder in den Alltag gekommen bin, und ich wusste, du bist jetzt nicht mehr der Fußballer, sondern du bist ein ganz normaler Mensch, ja, ein ganz normaler Mensch, Bürger, der wieder seine Pflichten nachgehen muss und arbeiten gehen muss, ganz normal.
Da fällt mir jetzt gerade auch noch eine Anschlussfrage ein, im Prinzip, Mocki. Jetzt als junger Kerl, du hast ja gesagt, du bist dann nach Jahren Regensburg gegangen, erste Profistation, glaube ich, oder Seniorenbereich dann. Da setzt man ja eigentlich erstmal auf die Karte Profifußball, ne? Also man ordnet alles dem unter und gibt halt Vollgas. Wie ist das denn eigentlich, wenn man dann irgendwann mal merkt, okay, ich bewege mich jetzt hier so in dem Rahmen zweite Liga, Regionalliga, aber vielleicht Mitte 20 merkt man, okay, der Sprung nach ganz oben reicht nicht. Ja, also erste Liga. Dein Bruder hat ja zum Beispiel erste Liga gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Wenn man das dann merkt, okay, das ist das Niveau, fängt man dann irgendwann an, sich schon Gedanken zu machen? Ich kann nicht mehr voll auf die Karte Fußball setzen, ich muss mir noch irgendwie ein Standbein irgendwie aneignen oder aussuchen, weil ewig wird es nicht gehen.
Also bei mir war es in den jungen Jahren schon so, als Jugendfußballer, war ich schon ziemlich selbstbewusst. Ich habe also dieses Selbstbewusstsein gehabt, um wirklich nach oben zu kommen und wusste früh schon, wo mein Weg hingeht. Also ich war in der Schule, da kann ich euch auch was Lustiges erzählen und habe schon zu den Lehrern immer gesagt, hier, ich werde sowieso Fußballprofi. Ja, und das hat sich dann wirklich dann irgendwann mal so entwickelt, dass ich dann Fußballprofi wurde und habe dann so eine kleine Weltreise gemacht. Und man sagt sich ja, man wird sich irgendwann mal wieder treffen. Die Welt dreht sich, ja, und am Ende bin ich wieder zu dieser Schule gelangt und bin heute da Sportlehrer.
Echt? Ja, wie geil ist das denn? Ja. Das ist ja geil. Das ist ja richtig.
Ich habe da noch einen Lehrer getroffen, der Biologielehrer ist und jetzt war, weil er jetzt dann in Rente gegangen ist. Und mit dem konnte ich noch darüber reden. Und dann haben mich halt ehemalige Lehrer dann besucht und die das verfolgt haben. Das war eine Riesengeschichte.
Ja, das ist natürlich dann ganz gut, ne? Du hast ja dann auch deine Trainerlizenz gemacht. Ich weiß jetzt nicht, hast du B- oder A-Lizenz, glaube ich, eins von beiden. Und da kann man ja dann auch als Lehrer arbeiten, wenn ich mich nicht täusche, ne? Das ist ja, damit verbunden.
Ich bin da als Quereinsteiger dann rein, habe mich dann hochgearbeitet, Sympathie bei den Kindern, gerade mit so Liedergeschichten, Michael Jackson tanzen, ja. Ja, da kommt man halt an und die anderen haben ja dann alle studiert oder sonst irgendwo was gemacht. Aber das war mein Vorteil und mein größter Vorteil, dass ich da authentisch bin. Ich kenne den Klassenraum. Ja, ich kenne die Schule.
Ja.
Ich kenne den Geruch. Ja. Ich kann mich mit der Schule zu 100% identifizieren. Und bei den anderen Lehrern, die war das so, die studieren, kommen dahin, wohnen selber nicht in Raunheim. Und so baut man sich so den Respekt auf und kann die Schüler auch verstehen. Ja, dass wenn ein Schüler so ist, weil er gerade so ist, aufgrund seines Verhaltens.
Ja, das ist schon richtig.
Kann man
ja
dann ändern, indem man Schüler zuhört und weiß, warum es vielleicht so ist. Ja, es könnte vom Elternhaus kommen oder verschiedene Probleme.
In dem Zusammenhang kann man ja auch erwähnen, du hast ja auch eine Fußballschule für Kinder, ne? Also ich weiß jetzt nicht, von welchem Alter bis welchem Alter, aber du hast auch eine Fußballschule. Also du greifst das Thema Kinderarbeit beziehungsweise Schularbeit und Fußball, greifst du ja da wieder auf, ne?
Ja, ich habe eine Fußballschule gegründet mit meinem Bruder. Wir haben uns die Gebiete aufgeteilt. Ich bin jetzt hier zuständig für Wiesbaden, Mainz, Rüsselsheim, alles, was so Richtung Flughafen ist, so in meinem Taunuskreis. Der macht alles hoch, was so Frankfurt, Hanau, Offenbach, so diese Gegend ist.
Und interessant. Weil ich denke mir, guck mal, mit Kindern zu arbeiten, das ist, glaube ich, richtig schön, das erfüllt einen. Und ich glaube, so wie der Mocky das gerade erzählt hat, hört man das bei ihm auch raus, dass er einfach da riesen Spaß dran hat, ne? Muss man schon sagen. Das ist wie so eine kleine Erfüllung eines Traums fast.
Die Aufteilung.
Ja, vor allem ganz, ganz kurz, Mocky, weil ich wollte da mal ganz kurz was sagen, weil ich bin Erzieher, also ich habe tagtäglich mit Kindern zu tun und man hört bei dir halt einfach auch raus, dass das dir wichtig ist. Ja, dass die Kinder die Zukunft sind und dass das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Die Kinder brauchen Unterstützung und vor allem du als Kicker hast die Möglichkeit, den Kindern was vorzuleben. Nicht nur Michael Jackson zu singen und zu tanzen, sondern halt auch zu sagen, was da alles passiert, weil der Traum Fußballprofi, den haben viele Jungs.
Ja, also wir haben die Fußballschule, die Philosophie dahinter steckt. Erstmal, warum die Aufteilung? Also ihr müsst euch vorstellen, ihr seid jetzt aus Frankfurt und wollt dann zu mir. Dann sage ich euch auch ganz ehrlich, ihr habt die Möglichkeit, zu mir zu kommen, aber spart euch doch den Weg. Da ist auch einer, der das sehr gut macht, mein Bruder, der hat auch höherklassig Fußball gespielt, der macht das wirklich super. Bei denen ist es 1-2 Kilometer, seid ihr dort. Und dann nehmt ihr die Variante oder kommt dann zu mir, weil ihr dann selbst entscheidet, wo ihr hingeht. Und mit den Kindern ist es wirklich so, das ist einfach so ein Mathematikunterricht, also Nachhilfeunterricht, ihr müsst euch vorstellen, Fußballschule, Kinder haben ein bisschen fußballerische Defizite im Verein und kommen zu uns zum Nachhilfeunterricht. Oder es gibt
also Fördertraining.
Ja, Fördertrainer, oder es gibt Jugendspieler, die besondere Fähigkeiten haben, Talente haben.
Ja.
Die fördern wir dann nochmal so richtig extra.
Sehr schön. Das ist echt gut.
Und das hast du wahrscheinlich und die Möglichkeit hast du wahrscheinlich bei dir auch auf Insta oder auf Facebook. Ne? Also wenn die Leute das jetzt hören, sagen, hey, Mocky, tolle Sache, kannte ich nicht, da kann ich da
nachschauen. Ja, wir haben eine eigene Homepage www.mocky-fa.de und ja, Riesengeschichte, kommt sehr gut an. Die Fußballschule ist auch in Marokko momentan mit 150 Schülern. Wir engagieren uns auch mit der Fußballakademie Mocky für Charity, also für bedürftige Menschen.
Das habe ich auch gesehen. Hau da noch ein bisschen was raus.
Ja, wir haben zum Beispiel jetzt für 300 Kinder in Marokko letzten Sommer haben wir ein Fußballcamp organisiert, kostenlos, wo auch der Youssef beteiligt war und wieder von uns eine Spende gemacht haben. Und machen oft auch hier zum Beispiel im Kreis mit der Fußballakademie Mocky, gerade während der Corona-Zeit, wo ältere Menschen zu Hause bleiben müssen, bieten wir Fahrdienste an, wir kaufen für die älteren Menschen ein und bringen die Sachen dann nach Hause. Also um der Gesellschaft super. Ein bisschen was zurückzugeben.
Sehr schön, das ist wirklich gut. Also ich habe das ja mit den humanitären Hilfen, die ihr da leistet, habe ich ja auch verfolgt jetzt auf Social Media ein bisschen. Ich hatte da in dem Zusammenhang nochmal einen anderen Ansatz, weil wir befinden uns ja auch im Fastenmonat, Mocky. Und soweit ich weiß, hältst du dich ja auch da an diese religiösen Geschichten. Mich hätte jetzt mal interessiert, in dem Zusammenhang, wie ist es jetzt im Moment mit dieser Corona-Situation? Wie verhält sich das da bei euch zu Hause? Und wie bist du eigentlich als Profifußballer in der Zeit mit dem Ramadan umgegangen?
Also aktuell ist es so, ich habe zwei Kinder und meine Frau war jetzt 3 Jahre in Elternzeit. Dadurch, dass ich Sportlehrer an der Schule bin, kann ich meine Tätigkeit nicht mehr ausüben und muss zu Hause bleiben. Hat gerade gepasst. Jetzt bin ich zu Hause und habe die Kinder. Das war mein Glück, unser Glück. Ja, während der Corona-Zeit, ich bin ja auch noch erster Vorsitzender eines Fußballvereins in Raunheim, SV07 Raunheim.
Und da bist du auch Trainer, oder?
Erst Vorsitzende, nee, bin kein Trainer. Wir haben einen Trainer und wir müssen hier die Planung dann auch machen. Wir wissen wirklich nicht, wie es weitergeht. Und dazu können wir auch nichts sagen. Und es ist für uns auch nicht wichtig momentan, weil es andere Sachen gibt, die wichtiger sind, wie dass man den Coronavirus irgendwie bekämpft und dass es irgendwann mal, dass wir zu unserem Alltag zurückkehren. Ja, und jetzt ist Ramadan dazu gekommen. Mir persönlich tut es gut, ja, weil wir wirklich ganze Zeit nur essen, zu Hause sind, kaum richtig Bewegung. Ja, und Ramadan gibt mir die Möglichkeit, wirklich erst in erster Linie meinen Körper wirklich zu reinigen, körperlich sowie geistlich. Ja, und das ist jetzt so 4 Tage her, dass wir den Ramadan absolvieren. Wir haben noch fast.
Hat ja gerade erst angefangen, ne?
Ja, 26 Tage. Und momentan ist es für mich super. Ich fühle mich sehr, sehr gesund, sehr gut und macht uns sehr glücklich. Es herrscht in der Familie eine Atmosphäre so am Tisch abends, was man so im Alltag nicht so kennt. So
der Stress ist halt das echt flöten gegangen, ne? Also dieser absolute Stress, den man sonst hat, der ist im Moment einfach nicht so, ne?
Ja, dieser Stress, wo man so manchmal denkt, ey, ich muss mir jetzt mal einen Kaffee holen oder vielleicht mal da was essen oder da. Ja,
das chillig, alles okay. Ja, sehr gut. Und wie war das zu der Profizeit? Hast du dann ausgesetzt an Spieltagen oder hast du das durchgezogen?
Also ich habe während meiner Zeit als Fußballer, wusste ich selber, was für Spiele auf uns zukamen. Und je nachdem habe ich dann selber entschieden, ob ich dann heute faste oder nicht. Mhm.
Ja, da gibt es nämlich ganz kurze Erklärung für die, die das vielleicht jetzt gar nicht wissen.
Gerne.
Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Das ist im Prinzip jedem selber überlassen. Viele Profifußballer sagen, zum Beispiel, ich glaube, Sadio Mané sagt zum Beispiel, das ist Allahs Wille und wir folgen dem. Ich faste auch während eines Premier League-Spiels. Andere sagen, ich setze an den Spieltagen aus, faste nicht und kann das dann aber nachholen im Nachhinein. Also der Tag, den du dann aussetzt, den kann man halt rein theoretisch nachholen. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Das war jetzt nochmal, hat mich interessiert, wie er damit umgegangen ist, der Mocky.
Interessantes Thema, definitiv. Ja, also wenn ich Fußball gespielt habe und ich habe jetzt nicht so hoch gespielt, und ich gemerkt, ich habe zu wenig gegessen, dann habe ich das im Spiel gemerkt. So, und dann konnte ich das auch nicht mehr mit irgendwelchen Getränken auffangen. Und ich war jetzt nicht so ein sensationeller Schnicker wie Mocky, sondern eher so der Zerstörer. Und musste dann laufen und habe dann auch so meine Probleme bekommen. Irgendwann nach der 60. Minute habe ich schwarz gesehen. Das war ein paar Mal der Fall.
Genau
wenn man sich nicht vorbereitet.
Deswegen war ja auch die Frage, weil ich habe zu meiner Jugendzeit habe ich das auch versucht mit dem Fasten und Fußballspielen parallel und ich habe das halt brutal gemerkt. Das hat nicht funktioniert irgendwie. Also zumindest konnte man die Leistung nicht abrufen.
Wusstet ihr eigentlich, dass einer der ersten Profis war im deutschen Fußball, der abgemahnt worden ist wegen Fasten? Da gab's eine Geschichte beim FSV Frankfurt, damals mit Koulibaly. Ja, wir haben gefastet und stand nirgendwo im Vertrag oder sonst irgendwas. Wir haben auch den Prozess gewonnen zur damaligen Zeit. Und der Verein hat uns dann abgemahnt. Ja, wir sollten nicht fasten.
Das ist ja krass. Ja,
wir haben, aber das war halt aber auch eine Ausrede, weil wir da in dem Jahr dann wirklich um Abstieg so gespielt haben. Aber das haben wir im ersten Jahr in der zweiten Liga auch. Wir haben da auch gefastet, aber da hatten wir Erfolg gehabt. Da hat keiner darüber gesprochen.
Das ist krass, das habe ich wirklich nicht gewusst. Wahnsinn. Wenn man mal überlegt, der Jürgen Klopp zum Beispiel mit dem Sadio Mané, das ist anscheinend ein überragendes Verhältnis. Und wie der mit dem Thema umgegangen ist, das ist sehr, sehr vorbildlich, muss ich sagen. Das habe ich letztes Jahr irgendwo mal gelesen gehabt. Toll, toll. Guck mal, so
ja,
ist es.
Ja, Jürgen Klopp, Respekt. Ja. Der hat auch recht, der Jürgen Klopp.
Aber genug zu dem Thema. Mocky, der Mike hat, glaube ich, einen Bekannten von dir.
Lassen wir ja, doch einfach
doch mal was da okay.
gucken. Servus Mocky, hier dein Zimmergenosse aus Grünberg. Ich hoffe, du weißt, wer dran ist. Erstmal überragend, dass Mädchen und Mike dich eingeladen haben. Ich freue mich richtig auf das Zuhören und auf das Gespräch von euch dreien. Ich glaube, bei Mokhtari braucht man nicht viel zu sagen. Er ist ein bekanntes Gesicht hier im Rhein-Main-Gebiet. Über Mocky kann ich nur sagen, dass es ein geiler Typ ist, ein Entertainer. Der ist einfach nur echt, verstellt sich nicht. Und das lieben viele an ihm, das liebe ich an ihm. Es war eine wunderschöne Zeit mit dir in Grünberg. Und einfach, Mocky, eine kleine Frage an dich. Was hättest du anders da gemacht in deiner Karriere? Bereust du irgendwas oder auch nicht? Ganz kurz.
Mocky, was ist?
Ich habe so einige Kollegen in Grünberg gehabt.
Er hat es nicht erkannt. Er hat es nicht erkannt, Mike.
Savasch.
Savasch, ey, der kann vorhin noch mit dir telefoniert.
Ja, siehst du?
Savasch. Eine ganz andere Stimme hier, so ganz andere Stimme.
Ja, das ist manchmal so.
Nee, ich habe den Savasch, ein überragender Kerl, also wirklich sehr guter Mensch. Und wir haben in Grünberg eine schöne Zeit gehabt und haben dort etwas gemacht, was es in Grünberg noch nie gab. Das war eine Improvisation von mir. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin da reingekommen, da kamen die ganzen Jungs und die waren nervös. Da habe ich gemeint, hört mal zu, keiner wird durchfallen. Ich werde dafür sorgen, dass keiner durchfällt. Und wir müssen alle dafür sorgen, dass keiner durchfallen tut. Und wir haben damals so Übungen gemacht, wir mussten so alle auf so Bretter, dass wir da keinen fallen lassen. Und habe gesagt, Jungs, wenn wir in der Abschlussprüfung alle bestehen und wir die Ergebnisse gesagt bekommen, dann werden wir uns, dann mache ich, nehme ich das in die Hand, dann stehe ich auf, stelle mich auf den Stuhl und ihr steht auch alle auf und stellt euch auf den Stuhl. Und das haben sie damals alle gemacht. Ja?
Und durchgefallen ist keiner.
Die Botschaft war, wir halten zusammen, keiner fällt durch.
Ja, geil, kommt natürlich gut an bei den Lehrern da, ne? Das kommt gut an.
Yeah. Na klar, wenn du überlegst, wenn du da deine Lizenz machst, ja, du hast 4 Wochen mehr oder weniger Zeit, du nimmst dir Urlaub, du hast teilweise Familie, hast den Jahresurlaub, fährst nach Grünberg und willst natürlich was lernen und natürlich ist es am Ende auch so, dass du eine Prüfung hast. Ne? Und bei mir war es damals so, ich musste eine schriftliche machen, ich hatte eine mündliche und dann natürlich dann auf dem Platz. Mocky, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Das ist schon Anspannung. Definitiv.
Ja, das ist Anspannung. Vor allem viele unterschätzen das auch. Wurde auch eines Besseren belehrt, weil ich auch gedacht habe, was kommt auf mich dazu, weil der ein oder andere sagt, ey, ich war Fußballprofi, ich weiß schon alles, aber da lernst du so ein paar Automatismen, die du für dein Training als Trainer oder um eine Mannschaft zu betreuen, einfach diesen Input da mitnehmen kannst, ja, von den Lehrern, die dir das da beibringen und so organisatorisch und in vielen Dingen. Deswegen ein Riesenkompliment an den Fußballverband. In der Hinsicht machen die das super. Die werden dir bestimmt nicht zeigen, wie man Fußball spielen soll oder sonst irgendwas. Aber so gerade so Trainingsaufbau und Organisation und so, das sind so Dinge, die man da mitnehmen kann.
Der zweite Teil der Frage vom Savasch wurde jetzt aber noch nicht beantwortet. Oder was du anders gemacht hättest, so grob?
Also ich bin mit dem Weg, wo ich gegangen bin, bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr zufrieden. Und wenn ich so überlege, mein Ziel war immer erste Liga, habe ich nicht erreicht. Ich habe viele Spiele im DFB-Pokal gehabt, aber wo man so dieses Niveau so antasten konnte, für mich war es erste Liga zu spielen einfacher gewesen. Also das hat man in den DFB-Pokalspielen gemerkt gegen Erstliga-Clubs oder in den Testspielen und so, weil da einfach viel mehr Platz war. Zweitliga hat so mehr so, war alles so viel kompakter und mehr so über Zweikämpfe und in der ersten Liga so alles so taktisch und so. Da kannst du den Ball annehmen, bis du in gewisse Zonen kommst, wo du dann gepresst wirst, wo es dann schwieriger wird. Aber ich hätte das meistern können mit meinen Qualitäten, technischen Qualitäten. Ja, nee, was soll ich sagen? Also wie meine Karriere verlaufen ist, war super. Letztendlich hat es vielleicht grundsätzlich daran gelegen, vielleicht 5 Jahre um Abstieg gespielt. Da stehst du immer sehr tief, kompakt, tief stehend. Da sind die Wege nach vorne. Ja, da musst du erstmal viel gegen den Ball arbeiten. Und meine Qualitäten waren wirklich dieses Offensivspiel. Und ich habe mein Spiel komplett für Offenbach geopfert damals. Ich habe da nur verteidigt. Ja. Und wenn ich den Ball dann erobert habe am 16er, müsst ihr euch vorstellen, dann kommt eine Mannschaft wie gegen Gladbach, wo du dich 90 Minuten nur hinten reinstellst und dann kriegst du mal einen Ball, wo der Trainer vermittelt, ihr kriegt im Spiel 3 Chancen und eine musst du dann nutzen. Und dann kriegst du den Ball und jetzt machst du einen Sprint vom 16er bis zum anderen 16er mit dem Ball irgendwie über Doppelpässe, dass der Ball dann zum Stürmer kommt und er den Ball gleich reinmacht. Das waren diese Wege, wo ich dann Woche für Woche gehen musste, weil wir waren immer Außenseiter.
Wo du es gerade sagst, DFB-Pokalspiele hast du gehabt. Was würdest du denn so als den Moment in deiner Profikarriere bezeichnen? Also wenn es den überhaupt gibt oder mehrere Momente?
Der Moment war gegen Köln, 1. FC Köln. Warum? Weil mein Bruder von Cottbus nach Köln gewechselt ist und ich nach Offenbach. Und wir haben zu diesem Zeitpunkt miteinander gespielt, aber noch nie gegeneinander. Ja, und irgendwann mal sagt der Trainer: Okay, heute du spielst gegen deinen Bruder, du spielst gegen 1. FC Köln, du spielst für Offenbach gegen Köln. Hier, heute gibt es keine Brüder, habe ich gemeint, 100%, heute gibt es keine Brüder. Und dann stellt man sich so Dinge vor, so diese selbsterfüllte Prophezeiung, wo du sagst: Oh, damals auf dem Biberer Berg, stell dir mal vor, ich mache das Tor gegen meinen Bruder, unsere Eltern schauen zu, gegen Köln. Und man träumt dann so ein bisschen, ja, so im Bus schon so. Man will die Dinge so erzwingen. Ja, und die kommen dann manchmal so, wie man sich vorstellt. Und wir haben dann im DFB-Pokal, habe ich dann ein Tor gemacht, wir haben 3-1 gewonnen. Mein Bruder hat da auch gespielt und die sind da rausgeflogen.
Geil.
Ja. Geil.
Ja,
Geile
dann sitzen die
Geschichte.
Eltern da oben auf der Tribüne und dann, ja, für wen habt ihr denn jetzt gehalten und so? Und ja,
Ja, ist natürlich schwer zu
kriegst du keine
beantworten. Ja,
Antwort.
natürlich kriegst du keine Antwort.
Ja.
Ja. Wahnsinn.
Ja, aber das ist auch eine geile Geschichte. Das kannst du deinem Bruder immer unter die Nase reiben, wenn ihr irgendwie mal kurz Stress habt. Hier, denkt dran, damals Offenbach Köln, rausgeflogen. Ich hab's Tor gemacht.
Ja.
War das
Geile
eigentlich, wo
Geschichte.
du das gerade
Geile
erzählst mit deinem
Geschichte.
Bruder, war das eigentlich für dich immer auch so ein Ansporn? Der Youssef ist älter, glaube ich, ne?
Youssef ist 3 Jahre
Genau.
älter,
War
ja.
das für dich auch immer so ein bisschen Vorbild oder ein Ansporn, auch den Sprung zu schaffen? Hast du dich daran auch so ein bisschen festgemacht? Oder warst du komplett für dich und hast das gar nicht so mit dem Bruder für dich gelten lassen?
Also bei meinem Bruder war das immer so, er hat Fußball gespielt, als Jugendfußballer, aber so, was ich so bewundert habe, das sagen mir aber auch viele Männer, ja, wirklich draußen, wo die sagen, ey, dein hübscher Bruder, und der hat so eine komische Figur. Ja, ihr müsst euch vorstellen, der ist der ist 1,85, 1,86, aber was mich fasziniert hat, waren immer seine Beinmuskulatur, schon so C-Jugendalter. Der hat wirklich so kräftige Beine und ich habe immer so geguckt, habe gemeint, solche Beine will ich auch haben. Und habe dann überlegt, wie kommt er zu solchen Beinen und so. Und das hat mich dann zum Fußball gebracht.
Ach komm, das ist ja krass, okay.
Ja.
Wahnsinn.
Was ich dann immer gesehen habe, so wenn er so, ey, der hat voll die Beinmuskulatur, so als junger Bruder, und das war dann so mein Vorbild, so, ey, ich will auch so Fußballbeine haben und so.
Okay, krass.
Und habe
Ich stelle mir das gerade
Ich habe
vor.
dann
Ich stelle mir das
wirklich
gerade vor, du bist ein
mit
EU.
16 bin ich dann ins Fitnessstudio und habe dann so Übungen gemacht, ja, an der Beinpresse, damit ich so Beine bekomme. Da haben die mich manchmal rausgeschmissen aus dem Studio.
Ja, geil. Sehr, sehr geil.
Ich find den Ansatz sehr interessant, weil ich, wenn ich so selbst 14 bin oder 13, 12 und ich habe ja auch in der Talentförderung Trainer gemacht und dann ist es so, dass ganz selten die Oberschenkelmuskulatur beobachtet wird, sondern sind es eher die Schuhe, da sind es die Taschen, die Brillen, die Frisuren, Trikots und so weiter, aber weniger die Oberschenkelmuskulatur. Also ich glaube, wir sollten jetzt dran arbeiten, dass die Oberschenkelmuskulatur im Mittelpunkt steht.
Ich versuche meinen Jungs auch ab und zu mal hier jetzt in der Corona-Pause Dinge mit auf den Weg zu geben. Da kommt ab und zu mal ein Ja, okay und so, aber ganz ehrlich, ich kenne die Typen, da sind vielleicht 3, 4 dabei, die richtig Gas geben im Moment, die vielleicht danach sogar fitter sind als vorher, aber das als sowieso, du. Das ist aber auch nicht so schwer. Aber ich glaube, der Großteil meiner Jungs zum Beispiel, ich meine, wir spielen ja auch immerhin Gruppenliga-Niveau, also ist ja jetzt nicht unbedingt B-Klasse oder sowas, aber ich glaube, die chillen ihr Leben gerade. Das kann ich...
Ja, wir haben dann irgendwann mal in Pauli gespielt und dann spielst du ja mit deinem Bruder dann zusammen in einen Verein im Profibereich. Ja, dann beim Anstoß, dann guckst du den so an und dann achtest du so wieder so auf die Beine und dann merkst du aber irgendwann mal so, ey, hier, du hast ja die gleichen Beine auf einmal, ja, so. Und dann guckst du so mit Stolz so hoch und sagst du, ihr Bruder, und er weiß ja nicht, was ich denke, aber ich weiß ja, was ich gedacht habe und sagt dann so, boah, guck mal hier, jetzt bin ich jetzt auch da, so unglaublich, ich glaube, das ist ein Traum, so, ja, du hast gedacht, jetzt spielst du mit dem und einfach schön, ja.
Das ist
einfach
das, also das kann ich mir schon vorstellen, ich hab zwar keinen Bruder, ich habe eine Schwester, die ist auch sehr, sehr lieb, aber dass man mit seinem Bruder im Profifußball gegeneinander gespielt hat, miteinander im gleichen Verein gespielt hat, ich glaube, das ist schon eine geile Sache. Mike, du hast doch einen Bruder.
Ich habe einen Bruder und wir haben zusammen in Karben Fußball spielen dürfen und bei Rot-Weiß Frankfurt spielen dürfen. Wir haben sogar mal gegeneinander gespielt, er in Vilbel, ich in Karben. Kann ich Mocki echt nur bestätigen, das ist eine besondere Geschichte. Ja, vor allem, weil es wird ja 1, 2 Wochen vorher, wenn man gegeneinander spielt, auch dummes Zeug gequatscht. Ja, dann stichelt man sich so ein bisschen hoch, wenn man zusammenspielt und dann mein Bruder und ich oft auf einer Seite gespielt, dann kam es dann auch immer drauf an, gegen wen spielen wir jetzt eigentlich, ja, und dann hast du natürlich auch einen Ansprechpartner im Team, was ja auch geil und wichtig ist, ja, und jemanden, der dich auch kennt. Ja, und mein Bruder hatte auch so Oberschenkel, jetzt wo es kommt, gerade am Überlegen gewesen, aber der hat auch diese Oberschenkel gehabt. Ich habe es im Kopf gehabt.
Hat der Youssef dich eigentlich auch oft mal irgendwie aufgezogen, wenn du so schlechte Spiele gemacht hast oder wenn du eine schlechte Phase hattest, oder hat er dich eher aufgebaut? Wie war das bei euch? Oder du ihn, also, wenn er mal schlecht gespielt hat, war das?
Also ganz ehrlich, wir haben in Braunschweig gespielt und habe da so einen Ball bekommen. Ich habe 2 Spieler angegriffen. Ich habe den Ball, das sieht man auch, da gibt es auch so Videos auf YouTube und so. Da nehme ich den Ball so mit der Hacke, die Spieler prallen fast zusammen. Ich lege den mir einmal nochmal vor und schieße aus 35 Meter. So, ich weiß nicht warum. Also jeder hätte gedacht, warum schießt denn der da von dieser Distanz aufs Tor? Ich habe geschossen, der Ball fliegt in den Winkel.
Kann passieren sowas.
Tor des Monats. Ich steige in den Bus und gucke ganz Zeit so auf mein Handy. Ja, ich sage, ey, mein Bruder, damals Premiere, ja, Sky, ey, der muss doch geguckt haben, warum kommt da keine Antwort? Ja, keine Antwort, kein Ding. Nicht so, ey, geiles Tor, so ausgeflippt hin und her. Nichts, von überall kriegst du so Komplimente, nur von ihm nicht. Ja, er war so ein bisschen immer kalt, ich weiß nicht warum. Aber wir haben einmal bei 68 München gespielt und dann hat er auch gespielt, zusammen mit LSV Frankfurt gegen 60 und dann laufen wir so die Treppen runter und dann kommt er so zu mir, so in den Kabinengang und dann meint er so, hier, wenn du so weiter spielst, dann spielst du in der ersten Liga, bist nicht aufzuhalten. Ja, und das war so das erste Mal, wo ich sage, ey, der hat mich so wahrgenommen, so, ey, der Kompliment, cool und so, ja.
Ja, das
aber sonst war immer so...
Immer ein bisschen kühler gewesen anscheinend.
Er hat immer zu den Leuten gesagt, er ist der bessere Fußballer, ja, das habe ich immer so gehört, ja, dass er sagt, mein Bruder ist viel besser als ich, so, das hat er gesagt, aber, dass er so mich lobt oder sagt, ey, das machst du voll geil, oder, aber das macht er erst jetzt nach der Karriere, ja, jetzt sagt er das, ja, jetzt lobt er, ey, wenn ihr technisch was machen wollt, ja, auch zu den Eltern, geht zu meinem Bruder, der ist da spezialisiert drauf und so, ja, gerade so Skills, so 1 gegen 1, so ein paar, wie komme ich am Spieler vorbei, was kann ich dafür finden, einsetzen und so, geht zu ihm und so. Ja, wenn ihr Passspiel, kommt zu mir.
Deine Lieblingsposition war ja rechts außen, das war ja deine angestammte Position, glaube ich. Und du hast ja, ich habe das mal irgendwo gelesen, du hast ja nicht, oder gehört, glaube ich, du hast ja nicht so viele Tore gemacht. Du hast eher die Tore vorbereitet. War das für dich insgesamt genauso eine Genugtuung, wie selber ein Tor zu schießen?
Ja, das sowieso. Also ein guter Fußballer ist der, der seine Mitspieler glänzen lässt. Aber desto trotz wollte ich auch Tore machen. Aber ich habe vorhin was gesagt. Wir haben im 4-4-2 gespielt, tiefstehend. Das heißt, der Gegner hat den Ball, wir stellen uns hinten rein. Wir arbeiten gegen den Ball. Ja, der Gegner kommt dann irgendwann mal in 16er, da war die Balleroberung meistens. Und dann startest du ja ein Konto, einen Nagelstich, um ein Tor zu setzen. Und da war der Weg zu weit. Wie willst du da Tore machen? Ja, ich habe 7 Tore gemacht, 3 Tore. Aber wie willst du so 10, 14 Tore machen in der zweiten Liga, wo du wirklich ständig 80%, 70% im Ballbesitz bist, dass sich andere Vereine ja, sehen gut, und dann
weg. Das ist natürlich schwierig, sich da in so einem Verein, der gegen Abstieg spielt, der tief steht, sich da einen Fokus zu spielen als Offensivspieler, ist natürlich brutal schwer. Das muss man schon mal sagen. Das ist, da hat der Mocky schon recht, glaube ich, dass das nicht so leicht ist. Ja.
Definitiv.
Und das war wirklich, das definitiv. das war wirklich 3 Jahre in Offenbach so. 3 Jahre, musst du dir vorstellen. Wir sind dann im 3. Jahr sind wir wegen ein Tor abgestiegen, weil wir da vielleicht zu überheblich oder uns zu sicher waren alle. Da haben wir einfach Lehrgeld gezahlt. Da hat sich der Verein heute noch nicht davon erholt, leider. Und dann ging es zum FSV Frankfurt. Und da war dieselbe Geschichte wieder. Ja, ja wir sind aufgestiegen, wir müssen die Klasse halten. Und jetzt geht's wieder los. Ja, aber da haben wir gegen Mannschaften gespielt, wie Kaiserslautern, Freiburg oder wie sie alle hießen. Die haben Fußball gespielt, ja, die waren ständig im Ballbesitz. Und das wäre so eine Mannschaft für mich. Und damals gab es ein Angebot von 60 München, da habe ich mich aber für Offenbach entschieden. Aber mein Berater war damals Klaus Gäster und der hat einen guten Draht zu Offenbach und hat mich davon überzeugt, halt in Offenbach zu verlängern.
Zu Offenbach fällt mir halt ein, also wenn ich das jetzt vor allem mal vergleiche mit dem FSV, Mocky, da spielt man am Wieberer Berg doch schon immer eigentlich vom relativ vollen Stadion. Oder in einem vollen Stadion. Und dann kommt man an Bornheimer Hang und spielt dann so vor 300, 400 Zuschauern. Also gefühlt. Ne? Wie ist denn dein Verhältnis eigentlich immer zu den Zuschauern gewesen? Vor allem jetzt auch in Offenbach, wo die Tribünen eigentlich immer relativ voll waren.
Also ich war wirklich in Offenbach ein Publikumsliebling. Ich habe auf der rechten Seite gespielt. Und wenn ich da mit dem Ball dann die Linie hoch und runter, also mit Ball, ohne Ball, Mock, Mock, Mocktari haben sie mir geschrieben. Und habe wirklich heute ein super Verhältnis. Aber was in Offenbach, wo man aufpassen muss, man hat sich die ganze Woche damit beschäftigt. Ja, man hat viele sagen so, keine Angst, ich habe manchmal sogar Angst gehabt. Aber das ist ja gut. Man soll ja auch ein bisschen Angst und Respekt haben, wenn man in die Spiele geht. Wer sagt, ich habe keine Angst, der lügt und ist kein Fußballer. Und warum hatte ich Angst gehabt? Ich habe immer gesagt, nicht wegen mir, sondern, ey, wenn ich die jetzt enttäusche. Ja, man wollte diese Fans, die dann einen immer gepusht haben, wollte man nie enttäuschen. Man wollte immer. Und auch wenn es dann fußballerisch nicht geklappt hat, ja, und das habe ich in Offenbach gelernt, habe ich dann angefangen zu grätschen, zu kämpfen, zu beißen, ja, wo ich eigentlich so ein Zirkusspieler bin eigentlich. Auf einmal fängst du da an zu arbeiten für die Mannschaft, wo die so sehen, so, ey, der Verein, die Fans, ey, der Mocky, der arbeitet. Und das habe ich dann gelernt. Das habe ich 3 Jahre im Abstiegskampf gelernt. Und das schätzen die heute und
ich wissen sie auch. Ich wollte gerade sagen, die Fans wissen das natürlich zu schätzen. Ne? Das muss man schon sagen. Das zählt für die meistens sogar mehr, als wenn da einer die ganze Zeit irgendwelche Übersteiger macht und brotlose Kunst da vorführt. Ne? Das muss man sagen.
Genau.
Und ein sauberes Trikot wieder zurückgibt, ne? Weil es ist ja auch so, ja, das ist, gehört ja dazu, du weißt es doch selbst, ja, jeder kennt das, ja, und man muss, da gibt es ja diese diversen Phrasen, da müssen wir jetzt auch gleich nochmal drauf zurückkommen, ja, Gras fressen und irgendwas, ja, du musst als Mannschaft arbeiten, funktioniert ja sonst nicht anders, ja, klar, wenn du Leute hast, die für einen arbeiten, ja, und dann so Qualitätsspieler wie Mocky dann nach vorne ein bisschen was brillieren kann, dann ist es geil, aber es ist natürlich extrem schwierig, wenn man dann sehr defensiv steht. Ja, und vor allem 4-4-2, das kann man ja auch sehr defensiv auslegen. Ja, dann ist es
schwierig. Ich hatte mir im Vorfeld so Notizen gemacht. Ich hatte so Entweder-Oder-Fragen für den Mocky gehabt. Jetzt gucke ich hier drauf. Eigentlich hat er die fast schon beantwortet, zumindest 2 von denen. Ich hatte hier stehen Kickers oder FSV-Mocky. Die Frage hast du eigentlich fast schon beantwortet, aber sag doch nochmal kurz was dazu. Kickers oder FSV?
Kickers ist absolut der Verein. Kickers Offenbach, gibt es Eintracht Frankfurt und irgendwann mal kommt dann Kickers Offenbach. Und es geht ja darum, was diese Fans leisten. Ja, das hat ja einen tiefgründigen Hintergrund. Ja, die haben jetzt zum Beispiel wieder 7.000 Tickets wieder gekauft und unterstütze so den Verein. Also die machen ohne diese Fans, ja, wird es den Verein gar nicht geben und so. Und da ist, steckt ja viel mehr dahinter und so. Und was die da alles für den Verein machen und wie sie sich verhalten, einfach überragend. Und wenn man, das so war, der so immer so der 12. Mann. Ja, da gab es ja auf dem Biberer Berg gab es ja so eine Glocke und da wusste man genau, wenn es jetzt klingelt und wenn man die Glocken hört, dann heißt es krass, weißt du, wie du vorhin gesagt hast, da gibt es nichts anderes. Und wer da nicht mitgezogen hat, war fehl am Platz. Ja, und dann gab es nochmal so einen Ruck im Stadion. Einfach schön. Ja. Offenbach war geil. Bei FSV Frankfurt war es nur Geisterspiele. Wir haben damals da durch das neue Stadion. Thema, ne? Ja, da war es, glaube ich, Corona-Zeit. Damals, FSV hat das neue Stadion gebaut. Wir sind umgezogen, müsst ihr euch vorstellen. FSV hat sowieso wenig Fans, keine Fans, also keine Fans in dem Sinne. 1.500, 2.000, 3.000 Fans in der zweiten Liga und jetzt gehst du mit 3.000 Fans, gehst du jetzt in die Commerzbank Arena und dann spielst du da. Also wir haben das beste Spiel haben wir gegen Nürnberg gehabt, da war ein bisschen die Hütte voll.
Auswärtsgäste, genau. Wäre die zweite Frage ja eigentlich von dir, wir haben drüber gesprochen, aber wer war denn das größere Talent fußballerisch, Walid oder Youssef?
Also mein Bruder, Talent, also ja, meine Mutter hätte uns in eine Person bringen müssen, dann würden wir Champions League. Also der ist ein Zehner, hat linker Fuß, Stratege, ist ein Leader, ist ein Typ auf dem Platz, hat eine Ausstrahlung, habe ja erwähnt, so aufgrund seiner Statur, so er strahlt was aus. Also man merkt es, wenn man mit ihm in einer Mannschaft spielt. Das können seine Mitspieler bestätigen.
Der hat einen brutalen linken Fuß gehabt, ne?
Ja. Der hat einen brutalen linken Fuß und ist ein Bediener, ja. Das heißt, wenn ein Stürmer mit dem spielt, der macht seine. In der zweiten Liga haben die Stürmer immer gesagt, wenn wir mit Mokhtari spielen, machen wir unsere Tore. Der hat dann die Dinger vorbereitet und macht Standards gut. Ich bin so ein Spieler halt, komme über meine Geschwindigkeit und gehe und löse Situationen, ja. Das heißt, Viererkette steht und auf einmal ist es eine Zweierkette, weil zwei ausgespielt hat.
Das ist natürlich ein bisschen unterschiedliche Spielertypen einfach. So, die letzte Frage, die ich mir hier noch notiert hatte, da geht es jetzt gar nicht um Fußball, sondern wie wir vorhin schon gehört haben, du bist ja aus Marokko, ursprünglich in Nador geboren, soweit ich weiß. Und ich bin in Istanbul geboren, Türke. Die Frage, Couscous oder Döner?
Döner.
So. Der macht doch weil Döner, nur Döner oder? Macht Döner, so sieht es nämlich aus.
Ich mag Döner. Ich habe gute Empfehlungen. Immer da, wo ich Döner essen war, war es bis jetzt immer super. Bin damit aufgewachsen. Ja, Couscous gibt es ja so immer so freitags bei uns traditionell und ist sehr aufwendig. Und Döner gehst du hin. Döner, ja, Zwiebel, zack, zack, hast einen Döner in der Hand, fertig aus.
Mit extra scharf, oder?
Extra scharf.
Sehr, sehr geil. Also von daher, ich bin auch auf Döner. Also das ist ganz klar. Ich kenne der Kebab eigentlich am ehesten, aber gut. Mocky, wir wollen noch ganz kurz über deine aktuelle Verbindung zum Amateurfußball und deine Tätigkeit als Präsident von SV 07 Raunheim sprechen. Kannst du uns da mal kurz skizzieren? Du hast zwar gesagt, im Moment haben wir Wichtigeres zu tun und es gibt wichtigere Dinge, aber kannst du uns mal ganz kurz skizzieren, was du mit dem Verein vorhast, was so deine Visionen sind, wo du eigentlich hin möchtest, was das Ziel ist?
Also ich war in der Gruppenliga, hat mich damals, als ich überhaupt dann Trainer geworden bin, war ich ja bei Dersin, war ich in der Gruppenliga und wir haben damals die Klasse gehalten. Das war so eine Gefälligkeit für einen Freund. Dann hat nochmal ein Freund angerufen, der in Hofheim wohnt und gefragt hat, hier, bei uns ist ein Trainer weg, wir wollen wieder mit Marxheim aufsteigen, könntest du dir vorstellen, hier zu spielen und Spielertrainer zu sein, bin da hingegangen. Wir sind da aufgestiegen und dann habe ich gesagt, hier, Raunheim war in der B-Liga, die haben früher Oberliga gespielt, haben eine super Anlage, eine der schönsten hier in Hessen und habe gemeint, geh zu deinem alten Jugendverein und helf dem Verein, gib dem wieder was zurück. Ja, die haben keine Jugendmannschaft gehabt, müsst ihr euch vorstellen. Die haben nur eine erste Mannschaft gehabt, zweite Mannschaft und eine dritte Mannschaft, so Hobbymannschaft. Bin in den Verein gekommen, das Erste, was ich gesagt habe, habe gemeint, wir müssen eine Jugend aufbauen. Ich habe innerhalb von 2 Monaten habe ich eine komplette Jugend aufgebaut, von G-Jugend bis A-Jugend, müsst ihr euch vorstellen.
Jede Jugend besetzt in 2 Monaten?
Jede in 2 Monaten habe ich jede Jugend besetzt in Raunheim. Wir haben von G-Jugend bis A-Jugend haben wir alle Jugendmannschaften
gehabt. Also jeder, der sich mit sowas beschäftigt, Mocki, und das jetzt hört, das ist Wahnsinn.
Ja, das könnt ihr auch nachlesen und so. Das könnt ihr auch nachlesen. Wir haben dann im aktiven Bereich haben wir zwei Mannschaften gehabt, die haben wir dann laufen lassen und Ziel war Aufstieg und wir sind dann in dem Jahr aufgestiegen. A-Liga.
Aus welcher
Liga? Von der B-Liga in die A-Liga und hätten wirklich jedes Jahr, also hätten auch dann wieder aufsteigen können, aber hab dann auf die Bremse gedrückt, hab gemeint, hier, der Verein entwickelt sich hier zu schnell und wir haben die Spieler auch nicht dafür, um, wenn wir eine Liga höher spielen, um die weiten Fahrten, ja, das kann man alles nicht stemmen und organisieren und wir haben die ehrenamtlichen Helfer auch nicht. Wir spielen in der A-Liga, wir haben viele Derbys, für uns als Verein ist das top. Der Verein schreibt immer grüne Zahlen und wir werden nie wieder in Minus gehen, weil der Verein war mit 200.000 Euro verschuldet. Wir sind da haben aber auch Vorarbeit geleistet, super Vorarbeit geleistet, die vorher im Vorstand waren, haben die Schulden getilgt. Wie ich gekommen bin, hat der Verein Schulden gehabt. Wir haben die auch noch ein bisschen abgearbeitet und der Verein ist heute
im Plus. Ja, das ist natürlich groß. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch jung war, SV 07 war eine Bundesliga, soweit ich weiß. Kannst du mal sehen, wie schnell das gehen kann im Amateurbereich auch, ne?
Ja, wir haben jetzt einen neuen Kunstrasenplatz bekommen. Wir haben zwei Rasenplätze, zwei Teppiche, müsst ihr euch vorstellen, Kunstrasenplatz. Wir haben jetzt das Einweihungsspiel gehabt gegen die Allstars von Eintracht Frankfurt, was ich organisiert habe. Ich habe nochmal mit meinem Bruder in einer Mannschaft gespielt, für unseren alten Verein Raunheim. Das war immer unser Ziel. Und mein Bruder Youssef, der ist ja auch dann nach Raunheim gekommen, hat mir auch nochmal geholfen, hier eine Saison zu spielen. Wir haben die ganzen, als Wertschätzung, die ganzen Ex-Spieler, die früher in Raunheim in der Oberliga gespielt haben, haben wir nochmal eingeladen. Ja, und die haben dann gegen die Allstars von Eintracht Frankfurt gespielt. War ein super Spiel, war eine riesengroße Geschichte hier am Raunheim.
Das glaube ich. Apropos, wo du sagst, Benefitspiel, Mike, wir haben doch etwas vor.
Ja.
Gleicher Gedanke. Walid,
gleicher Gedanke, richtig.
Geht es darum, der Mike und ich, wir wurden so ein bisschen von unseren Zuhörern darauf gestoßen, dass wir doch, wenn man irgendwann mal wieder auf die Plätze gehen kann, dass wir doch so eine Art Benefitspiel machen sollen, wo die Einnahmen zugunsten von einem guten Zweck gehen. Den würden wir dann irgendwann mal vorstellen, den guten Zweck, vielleicht zwei, drei Alternativen geben und unsere Zuhörer oder Follower auf Instagram oder Facebook, die können dann entscheiden, wohin das Geld gehen soll. Und wir versuchen natürlich, unsere Gäste, die wir haben in den Sendungen, dafür zu gewinnen, dass sie dann bei dem Benefitspiel vielleicht auch dabei sind, dass sie in irgendeiner Form teilnehmen. Wärst du denn bereit, da dann mitzumachen? Wir können natürlich noch nicht sagen, wann oder wie.
Also für solche Geschichten bin ich geboren, könnt ihr mich immer haben. Aber ich würde mal zum Amateurfußball zurückgehen, weil die Medaille hat zwei Seiten. Ich habe das alles mit viel Emotion, mit viel Liebe, mit viel Leidenschaft gemacht, aber bin von dem Amateurfußball heute, so in Jugend sowie Amateurfußball, absolut enttäuscht. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Vorstände gibt, die wirklich super Arbeit machen, so genauso wie Trainer, aber was heute mit den Spielern abgeht, mit den Jugendtrainern und mit den Eltern, ist eine absolute Frechheit. Das gibt mir immer zu überlegen, heute schon aufzuhören. Ich überlege oft, das Ding hinzuschmeißen, generell mich von dieser Geschichte zu verabschieden, aber dann kommt ein lieber Engel, der mir in mein Ohr spricht und sagt, mach das nicht, weil sonst kommen irgendwelche Idioten und machen wirklich noch mehr
Kraft. Ja genau, werd mal konkret, jetzt wird es ja auch interessant.
Wir fangen und die Leute werden das dann zu 100%, also werden sich mit dem, was ich sage, identifizieren, weil es gibt Jugendtrainer, du holst heute einen Jugendtrainer. Dieser Jugendtrainer ist meistens ein Papa, der im Verein spielt. Ja? Dieser Papa hat erstmal richtig Respekt von den Verantwortlichen im Verein. Aber die Verantwortlichen haben aber auch Respekt vor diesem Papa, der Trainer ist, weil die schätzen das, was er macht. Aber dieser Papa ist ja nur Trainer, weil sein Sohn da ist. Jetzt ist er Trainer. Jetzt baut er sich eine Mannschaft auf. Der Verein unterstützt ihn. Jetzt baut er eine WhatsApp-Gruppe auf, wo er Zugriff zu den Eltern hat. Die Eltern gewöhnen sich dran und es gibt zwei Geschichten. Entweder die Eltern stellen sich gegen den Trainer oder die tun sich solidarisieren. Das heißt, wenn du irgendwann mal zum Trainer sagst, das ist die Philosophie des Vereins, du darfst zum Beispiel nicht an der Linie rauchen. Wenn du was bestellst, musst du bei dieser Marke, bei diesem Hersteller bestellen, weil wir einen Ausrüstungsvertrag haben. Ja, ihr müsst euch alle gleich anziehen. Ihr könnt hier nicht rumlaufen wie im Zirkus, wo jeder andere Farben hat. Wir sind ein Verein, wir haben unsere Vereinsfarben. Da kannst du nicht kommen und sagen, können wir mal im blauen Trikot spielen oder in so einem Trikot. Ja, du kannst auch nicht zu Dortmund gehen und sagen, ey, spielen wir mal heute in Rot. Ja, viele Dinge. Und wenn man dann sagt, dass du falsch trainierst, ja, wenn ein Trainer dann in dem Alter dann Kinder laufen lässt oder eine Ansprache so an den Tag legt, dass die Kinder beängstigend sind, dass sich Eltern beschweren. Wenn ein Trainer draußen Sponsoren sammelt,
nur für seine Truppe?
Ja, des Vereins, weil er für seine Truppe, wo der Verein nicht profitiert, wo seine Kollegen nicht profitieren, wo eine Jugendmannschaft zum Beispiel top ausgestattet ist, aber die G-Jugend nichts hat, da nichts ist und so, totaler Egoismus entwickelt. Und du dann aber irgendwann mal so kommst, ja, dann kommt dann so ein Mokhtari und dann sagt er, wie es so im Fußball eigentlich so abläuft. Ja, wie die Regeln sind, die gelten für mich, die gelten
so, für ihn, Mocki, und für alle. Mocki, ich ja, will dich kurz, sagst, lass mich mal raten, weil die Geschichte kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Der Trainer nimmt seine ganze Truppe mit und meldet alle ab und geht zum anderen Verein. Ist passiert. Genau. Ist die Geschichte, ne?
Das ist
bei
das,
uns nämlich auch was. Das, so ähnlich.
Ja, ja, das ist. Ja, das ist jetzt bei.
Das gibt's, fast bei vielen, also bei vielen Vereinen.
Ich rede jetzt von der Jugend, wo dann Vereine hier sind und ich sage, hier, ihr könnt das doch nicht machen. Wo dann Vereine sagen, hier Mokhtari, wir nehmen die nicht, du hast recht. Aber wo ein Verein dann diese Jugendbeiträge braucht oder irgendwas und sagt, ey, ihr seid willkommen, auf einmal sind die da, aber die haben sich die faule Äpfel ins Haus geholt. Die verfaulen jetzt den Verein und heute haben sie das Problem auch dort. Ja, weil diese Trainer sich nichts sagen lassen, die machen alles kaputt. Jetzt gehen wir weiter, das war jetzt in der Jugend, wie es funktioniert, dass Eltern reinreden, warum spielt nicht mein Sohn? Ja, das ist heute Fußball in der Jugend. Ich bin früher bin ich selbstständig gelaufen, mein Vater war Arbeiter, meine Mutter Hausfrau. Das heißt, mich haben meine Eltern nicht zum Sportplatz gebracht. Schon als Elf-Jugendspieler bin ich selber hin, habe trainiert, mich durchgesetzt, bin nach Hause. Der Chef war der Trainer und Ruhe war. Das war meine Zeit. Heute werden sie dahin gebracht. Heute wissen die Eltern alles besser. Ja, aber mein Sohn ist doch so, mein Sohn ist so. Das ist so viel zu Jugendfußball und jeder soll sich seine eigene Meinung bilden. Jetzt gehen wir zum aktiven Bereich. Oder wollt ihr was sagen noch?
Da sind wir ja alle dabei.
Also jetzt aktiven Bereich. Aktiven Bereich ist heute so, man trifft Vereinbarungen mit Spielern. Das heißt, der Spieler kommt zum Verein, füllt eine Mitgliedschaft aus und unterschreibt ja was. Der hat ja eine gegenüber seiner Gemeinschaft, seinen Mitspielern, hat er ja eine große Verantwortung. Die Verantwortung heißt, wie präsentiere ich den Verein, wie tue ich mich mit dem Verein und der Mannschaft identifizieren.
Klar.
Und wie ist meine Beteiligung für den Verein? Was gebe ich dem Verein? Komme ich ins Training? Tue ich dazu bei, dass eine gute Stimmung herrscht? Die Stimmung heute ist so, du holst einen Trainer, den bezahlst du, ja, da musst du dir vom Trainer anhören, ich trainiere nicht mit 5 Leuten, ja, weil dann Leute nicht ins Training kommen, dann hast du eine super Anlage, die Leute halten sich, aktiven Spieler halten sich nicht mehr an die Vereinbarung, wo du dir irgendwann mal so sagst, was ist das, die haben kein Herz, die Werte des Fußballs gehen immer mehr verloren, kein Charakter ist da, das muss ich leider sagen, also dieses Charakterwort, das spreche ich normal nicht aus oder so, aber kein Charakter wirklich, dass man für die Mannschaft kämpft, dass man eine Stimmung in der Kabine verbreitet, dass man tanzt vielleicht, dass man dazu beiträgt, dass da eine Stimmung herrscht, dass man grillt zusammen. Heute ist es so, der kommt in die Kabine, geht rein, der hat mit seinen Mitspielern keinen Kontakt. Wo ich mir sage, was machst du da? Das ist, aber ich weiß, wie es ist. Also ich habe es bei dir mit immer verfolgt und so, dass du immer so eine gute Gemeinschaft hast. Ich weiß, wie es auch bei anderen Kollegen ist, aber das wünsche ich mir und das wünschen sich auch viele Trainer, wo es aber nicht
so ist. Ich wollte gerade sagen, es ist, also ich kann das mal kurz aus meiner Warte erzählen. Das, was du sagst, ist ja auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, muss man ganz klar sagen. Und deswegen, ich bin selber Familienvater, ich habe einen Job, der mich sehr belastet, beziehungsweise zeitlich belastet. Und dann gehe ich 2 bis 3 Mal die Woche zum Training und den Sonntag bin ich auch noch auf dem Sportplatz. Ich bin der Meinung, dass jeder auch ein bisschen ein Stück weit für das verantwortlich ist, was er dort macht. Ich bin seit 12, 13 Jahren jetzt Trainer im gleichen Verein. Und ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, ich möchte die Zeit, die ich dort verbringe, ja, und die ist wirklich relativ wenig, Freizeit, möchte ich mit Leuten verbringen, mit denen ich auch gut kann und wo ich sicher bin, dass sie ähnliche Ziele haben wie ich. Also Gemeinschaft, Zusammensein für den Verein, gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, nach dem Training noch ein bisschen da bleiben, quatschen, tanzen, was der Mocky da gerade sagt, dummes Zeug babbeln. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Das ist für mich Amateurfußball. Ja? Und deswegen macht der mir auch nach wie vor so viel Spaß. Solche Beispiele, wie es jetzt der Mocky gesagt hat, sind aber wahrscheinlich die Mehrzahl, muss man leider sagen.
Also, um da auch nochmal zu ergänzen, das, was Mocky erzählt hat, das hört man immer wieder. Unabhängig welche Liga, unabhängig welcher Verband, man hört es immer wieder, wenn man sich mit Leuten auseinandersetzt. Ich hatte das Glück, dass ich so nie denken musste. Vereinzelt, okay, aber die Mannschaft, die ich hatte oder die Mannschaften, die ich trainieren durfte, da war dieser Gemeinschaftsgedanke, dieses Gefühl halt immer an erster Stelle. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass dieser Spaß im Vordergrund steht. Und das, was du oder wie du es mitgeteilt hast, Mocky, man hört sehr viel Leidenschaft raus, Herz raus. Und das, was du da auf die Beine gestellt hast in Raunheim, das ist sensationell. Es gibt Leute, Mannschaften, Vereine, die brauchen 20 Jahre, um überhaupt G bis A-Jugend durchzuarbeiten. Weil das ist ja eigentlich das, was die Vereine wollen. Spieler aus der Jugend in den Senioren, einen aktiven Bereich zu bekommen. Ja, also ich drücke da die Daumen, hoffe, dass das da auch zeitnah so funktioniert, dass die Normen und Werte der Gesellschaft da auch im speziellen Fußballbereich vorhanden sind.
Ja, da drücke ich dir auch die Daumen.
Dementsprechend also gelebt werden.
Hut ab vor dem, was du da in Raunheim machst. Und ich glaube, sagen zu können, dass ich weiß, wie schwer das ist, in diesen Bereichen zu arbeiten, seine Vorstellungen durchzusetzen. Und was ich auch sagen möchte, auch Hut ab vor dieser Aktion, dass ihr sagt, wir wollen nicht zu schnell da irgendwie Kreisoberliga spielen oder so, wir können das nicht. Und dass du dann bewusst sagst, wir bleiben lieber in der A-Klasse. Auch davor Hut ab, weil du einfach einen ganz anderen Hintergrund hast. Ja, viele, die das nicht einschätzen können, würden sagen, bumm, komm, alles mitnehmen, was geht. Wirklich Hochachtung. Ja, sehr, sehr schön.
Hier, die Zeit rast. Weltklasse. Ich gucke hier gerade auf meine Uhr.
Sind wir schon in der Nachspielzeit?
Und, wir sind hier schon unfassbar lang im Gespräch. Ich
gar nicht mitbekommen.
Wir sind schon echt in der Nachspielzeit. Ja, also ich auch nicht, überhaupt nicht. Also von daher, Mocky, tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast. Tausend Dank für deine Geschichten, für deine Storys. Immer wieder bemerkenswert, was wir hier für Gäste haben, was sie für Geschichten.
Also äußern, vielen Dank, Mocky, dass du uns zur Verfügung gestanden hast, dass du Rede und Antwort gestanden hast, ein bisschen was erzählt hast. Drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir einen wirklich schönen Ramadan-Monat mit deiner Familie. Genieß die Zeit und bis bald, mein Lieber.
Jawohl. Eins habe ich
bleib gesund.
Nee, so dürfen wir uns nicht verabschieden. Also an alle meine Freunde da draußen. Ich kämpfe oft gegen Rassismus, Freunde der Sonne. Was ich euch damit sagen will, egal aus welcher Religion, egal wo einer herkommt, wir müssen uns akzeptieren. Begegnet den Menschen immer auf Augenhöhe, lernt den Menschen erst kennen, um zu beurteilen. Ja? Weil ihr seht gerade, wir sind alle im Gefängnis, das ist ein Ergebnis von einem lieben Gott, der uns vielleicht die Grenzen aufzeigen will. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen Mensch bleiben. Alle. Und Hetze, gib Hetze keine
Dankeschön,
Chance.
Dankeschön, Mocky.
Das war meine
Botschaft. Dankeschön.
Und bis ich danke bald. Euch. Danke.
Danke.
Bis bald, ciao.
Mike.
Metin.
Wie fandest du es heute?
Also ich muss sagen, ich fand es gut. Ich fand es gut. Ich wusste ja schon vom Hörensagen und auch so ein bisschen vom Fußball in den letzten Jahrzehnten, was Mocky für ein Typ ist. Ich muss sagen, mir hat es gut gefallen, mir hat es richtig gut gefallen. Vor allem, was ich gelernt habe, ist diese Authentizität. Ja, also du hast
ja,
da
mega, mega
rausgehört, du hast Geschichten rausgehört und du weißt halt einfach auch, wie wichtig ihm dieser Fußball ist. Und was noch wichtiger ist, das hast du ja am Schlusswort noch gehört, dass da viel mehr dahinter steckt. Ja, dass gewisse Dinge einfach wesentlich wichtiger sind als Fußball. Ja, und
das habe ich heute auch rausgehört, definitiv, ja. Schönes Gespräch, muss ich sagen, mit viel Inhalt. Ich hoffe, unsere Zuhörer hatten auch viel Spaß Euch hat es gefallen. Mike, wie sieht denn das eigentlich aus mit dem nächsten Gast? Wollen wir da schon was sagen? Können wir da schon was sagen?
Na klar, hau raus.
Okay, wir haben einen Gast in der nächsten Sendung, der hat viele Jahre bei der Frankfurter Eintracht verbracht, hat dann noch ein paar Jahre in Wolfsburg gespielt und ist hier im Rhein-Main-Gebiet eine Bekannte. Wir werden zum Wochenende hin, da jetzt auch ein Feiertag dazwischen ist, noch eine Extrasendung rausbringen, und zwar mit dem Patrick Ochs. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir freuen uns auch drauf. Wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen 1. Mai. Bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz wichtig. Und bleibt gesund. Schöne Feiertage oder schönen Feiertag und bis bald. Tschüss.
Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt's auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!